Es geht um Nachfolge. Das Thema der Predigt soll sein: neues Land, neues Leben. Vorhin hat es der Lukas schon gesagt, wir waren diese Woche im Buch Josua unterwegs. Aber genauso wie wir nicht im Basecamp verharren wollen, sondern zum Gipfel wollen, so geht es auch nach dem Buch Josua weiter. Deswegen habe ich den Predigttext gewählt aus Richter 2, die Verse 1 bis 16. Aber wir gehen dann später auch ins Neue Testament, in Kolosser 3, und wollen lernen, was dieser Text uns heute auch als Christen noch lehrt. Richter 2, 1 bis 16. Der Engel Jahwes kam von Gilgal nach Bochim herauf und sagte zu den Israeliten: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern unter Eid zugesichert hatte. Ich hatte gesagt: Niemals werde ich meinen Bund mit euch brechen, nie. Aber ihr dürft keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen und müsst ihre Altäre niederreißen. Doch ihr habt mir nicht gehorcht. Wie konntet ihr das nur tun? So muss ich euch jetzt sagen: Ich werde die Bewohner dieses Landes nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch Widerstand leisten und ihre Götter werden zur Falle für euch. Als der Engel Jahwes das gesagt hatte, schrien die Israeliten auf und begannen zu weinen. Darum nannten sie jenen Ort Bochim, die Weinenden. Dort brachten sie Jahwe Opfer. Als Josua damals die Versammlung bei sich aufgelöst hatte, waren die Israeliten in die ihnen zugeteilte Gebiete gezogen, um sie in Besitz zu nehmen. Solange Josua lebte, diente das Volk Jahwe, und noch solange die Ältesten lebten, die die großen Taten Jahwes für Israel gesehen hatten. Doch dann starb Josua ben Nun, der Diener Jahwes, 110 Jahre alt. Sie bestatteten ihn auf seinem Erbbesitz in Timnat-Heres im Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Schließlich starben jene ältere Generation, und es wuchs eine neue heran, die Jahwe nicht kannten und seine großen Taten für Israel nicht miterlebt hatten. Die Israeliten fingen an, den Baalen zu dienen, was Jahwe als sehr böse ansah. So verließen sie Jahwe, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Sie warfen sich vor den Göttern ihrer Nachbarvölker nieder und reizten Jahwe auf diese Weise zum Zorn. Denn sie verließen ihn dadurch, dass sie Baal und Astarte verehrten. Da wurde Jahwe zornig über Israel. Er ließ räuberische Beduinen über sie herfallen, die sie ausplünderten. Er lieferte sie der Gewalt ihrer feindlichen Nachbarvölker aus, sodass sie ihnen keinen Widerstand mehr leisten konnten. So oft sie auch in den Kampf gezogen, stellte sich Jahwe gegen sie, wie er es ihnen mit seinem Schwur angedroht hatte. So gerieten sie in schwere Bedrängnis. Aber dann ließ Jahwe ihnen immer wieder besondere Führer erstehen, die Richter, die sie aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten. Was war geschehen? Am Anfang lesen wir die Erinnerung: Ich habe euch doch damals aus Ägypten geführt. Auch wir haben diese Woche gelernt im Basecamp, dass wir unser Ägypten hatten. Wir waren, auch bevor wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, wir waren Sklaven der Sünde. Wir hatten unser eigenes Ägypten. Wir haben gelernt diese Woche, dass es für Gott nicht lange gebraucht hatte, um Israel in einer Nacht- und Nebelaktion aus Ägypten herauszuholen, sie zum Berg Sinai zu führen. Aber es hat wirklich lange gebraucht, um Ägypten, die Sündhaftigkeit, die Sklaverei aus den Ägyptern aus den Israeliten herauszuholen. Und darum soll es auch heute gehen. Wie geht es weiter, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir ihn als unseren Retter annehmen, wenn wir ihm nachfolgen wollen? Wir haben diese Woche auch gesehen, als Jesus sich hat taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen hat, das Erste war, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste führt. Nicht 40 Jahre, so wie bei Israel, sondern 40 Tage. Und so erleben wir auch heute noch, wenn wir zum Glauben kommen, dass wir dann immer wieder auch durch schwere Zeiten gehen. Aber dabei hatten wir doch die Verheißung, so wie Israel: Wir werden ein neues Leben, ein neues Land einnehmen. Israel hatte diese Verheißung schon seit Abraham: Ihnen wird das Land gehören. Und jetzt wanderten sie durch die Wüste, drehten extra Runden und hatten teilweise auch schon die Perspektive verloren. Wie oft geht es uns auch heute als Christen, dass wir wissen, wir haben neues Leben, wir warten auf die Ewigkeit, wir schauen auf die Ewigkeit, auf den Tag, wo wir wirklich im Angesicht des Herrn ihn loben und preisen werden. Aber wir sehen immer wieder, dass wir in diesem Leben sind und gar nicht dieses Land, in dem Milch und Honig fließt, schmecken dürfen. Aber wir haben auch im Buch Josua wieder diese Verheißung immer wieder gesehen. So lesen wir in Josua 3, Vers 10. Daran sollt ihr kennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Peresiter, Gigasiter, Amoriter und Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Sie hatten die Zusage, die Verheißung, Gott wird ihnen das Land geben, er wird die Feinde vor ihnen verhertreiben. Er ging voran im Kampf, sie mussten nur das annehmen und Gott nachfolgen und wirklich diese Völker vertreiben. Und das war wirklich eine Zusage, die sie wirklich eigentlich verinnerlichen sollten. Gott hätte es auch anders machen können. Er hätte ja vorher das Land ausräumen können, alle Stämme vertreiben können und dann marschieren sie einfach ein und haben ein leichtes Spiel. Doch so erleben wir es auch als Christen immer wieder. Gott möchte, dass wir mit ihm kooperieren, dass wir unseren Teil dazu beitragen, das neue Land bzw. das neue Leben für uns einzunehmen. Interessanterweise, wie gesagt, ich bin Biologe und manchmal sehe ich dann so Schlagzeilen in den Zeitungen, die mich dann aufhorchen lassen. So habe ich 2017 in einem englischen Zeitungsbericht gelesen, der behauptete, dass die Bibel nicht recht hat und Gottes Vorhersehen nicht eingetroffen ist. Diese Zusage, dass sie das Land der Kanaaniter einnehmen werden, dass sie Kanaaniter vertreiben werden, weil Genetiker, also das sind Biologen, die sich mit der Erbinformation beschäftigen, die haben in der Stadt Sidon, das war eine Stadt in Kanaan, haben sie menschliche Überreste ausgegraben, wirklich sehr, sehr alte Überreste von Skeletten aus dem 3. bis 8. Jahrhundert vor Christus und sie mit den heutigen Libanesen verglichen. Und sie haben festgestellt, es gibt eine 93-prozentige Übereinstimmung. Und das war wirklich für die so der Beweis, die Bibel hat nicht recht. Gott hat die Kanaaniter nicht vertrieben, weil sie leben heute quasi noch, die Nachfahren der Kanaaniter leben heute noch im Libanon. Das war natürlich erstmal so, okay, hat jetzt wirklich die Wissenschaft doch recht gehabt? Hat die Bibel Unrecht? Aber wir wollen sehen, wie es weiterging. Und wir lesen auch hier, beziehungsweise dann auch in Richter 1, Israeliten haben die Kanaaniter nicht vertrieben. Sie haben sie nicht ausgerottet. Sie sind Gottes Anweisung nicht gefolgt. Also vielmehr können wir sagen, die Genetiker haben genau das gefunden, was wir in unserem heutigen Bibeltext haben. Dass Israel sich nicht an Gottes Anweisung gehalten hat, die Kanaaniter nicht vertrieben und ausgerottet hatte. Dabei hatte Gott wirklich auch schon im 4. Buch Mose, in Kapitel 33, Vers 55 und 56 lesen wir: Wenn ihr die Einwohner des Landes aber nicht vor euch her vertreibt, dann werden die, die ihr von ihnen übrig lasst, zu Splittern in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten. Sie werden euch in dem Land, in dem ihr wohnt, bedrängen. Dann werde ich mit euch machen, was ich mit ihnen machen wollte. Ein Gott, der, wir haben einen Gott, wir glauben einen Gott, einen Gott der Verheißungen. Und er steht zu seinen Verheißungen, sowohl zum Segen, aber auch zum Fluch. Gott warnt uns immer wieder, bevor das eintrifft, ganz deutlich, was passieren wird, wenn wir seinem Wort folgen, aber auch wenn wir seinem Wort nicht folgen. Und so erleben wir wirklich dann auch hier in diesem Text, dass genau das eintrifft, was Gott vorhergesagt hat. Er sagt, er bestätigt: Niemals werde ich meinen Bund mit euch brechen, aber ihr dürft keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen und müsst ihre Altäre niederreißen. Doch ihr habt mir nicht gehorcht. Wie konntet ihr das tun? Nachdem Gott ihnen das alles gegeben hatte, wie konnten sie das nicht machen? Wenn wir am Ende vom Buch Josua lesen, da sehen wir wirklich, es läuft gut für Israel. Sie haben wirklich schon viel Land eingenommen, aber Josua sagt ihnen auch am Ende noch: Das Land, das ihr noch nicht eingenommen habt, das haben wir verteilt. Macht weiter so, nehmt weiter Land ein. Aber was passiert dann als allererstes, nachdem Gott diesen Zustand sieht? Gott greift ein. Er lässt sie nicht einfach in ihr Schicksal laufen, sondern er sagt: Ich habe einen Plan mit Israel, so wie er einen Plan mit uns heute hat, und er greift ein. Und diese Erscheinung der Engel des Herrn im Hebräischen, Malach, Jahwe, das ist eine besondere Erscheinung. Das ist kein normaler Engel, sondern man geht wirklich davon aus, das war unser Herr Jesus Christus bereits im Alten Testament. Er höchstpersönlich kommt in die Situation rein, und erinnert sie an seinen Bund, zu dem er steht. Gott spricht auch klar an, welche Sünde begangen wurde. Er bleibt nicht schwammig, sondern er sagt wirklich: Ihr habt mir nicht gehorcht, ihr habt nicht das getan, die Kanaaniter vertrieben. Das ist natürlich die Frage, warum hat Israel das nicht gemacht? Sie hatten doch erfahren, sie hatten Jericho, sie hatten große Städte eingenommen und sie haben erlebt wirklich, Gott hilft ihnen. Und sie hätten ja eigentlich in diesem Siegeszug eigentlich wirklich weitermachen können, aber plötzlich kommen dann Gedanken in ihnen hoch und sagen, oh, die haben doch Streitwagen, die haben eiserne Festungen, die sind übermächtige Gegner. Plötzlich fallen sie wieder in alte Gedanken zurück. Aber ich denke, da spielt auch so eine gewisse Art von Faulheit mit rein, dass sie einfach sagen, ach, das reicht uns ja eigentlich, was wir haben, das reicht ja zum Leben, der Platz, den wir haben, der reicht uns. Sie kommen auf eigene Ideen, vom Stand Dan lesen wir, dass das eigentlich zugeteilte Gebiet ihnen dann doch ein bisschen zu schwierig war, die zu vertreiben. Dann gehen wir halt in den Norden, zu Lechem und besiegen da so ein paar Städte, die etwas leichter einzunehmen sind und lassen uns da nieder. Also wir sehen eine Nachlässigkeit. Und wie geht es uns oft als Christen auch, dass wir schon lange mit Gott unterwegs sind, wirklich auch gesehen haben, die großen Taten des Herrn in unserem Leben, wie er uns verändert hat, aber irgendwann schleicht sich da so eine gewisse Nachlässigkeit ein. Wir sagen einfach, ja, ich habe so viel als Christ erreicht. Manchmal wird es mir so ein bisschen mühsam, die Sünden, die ich vielleicht noch übrig habe, noch so ein paar Sachen aus meinem alten Leben, die werde ich einfach nicht los, die sind übermächtig. Aber auch wir haben die Zusage, unser Jesus Christus möchte auch diese Sünden, er ist für alle Sünden gestorben, keine Sünde ist zu groß für ihn. Und unsere Feinde heute heißen nicht mehr Kanaaniter, Jebusiter, Amoriter oder Philister. Das sind nicht die Sünden, das sind nicht die Feinde, mit denen wir kämpfen. Aber so lesen wir in Kolosser 3, ab Vers 5. Darum tötet alles, was in eurer irdischen Natur gehört, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste und Habgier, die Götzendienst ist. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Er wird die treffen, die ihm nicht gehorchen. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt müsst ihr mit solchen Dingen wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigung und hässlichen Redensarten Schluss machen. So etwas darf nicht mehr über eure Lippen gehen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, das der Schöpfer schon in euch sieht. Das sind unsere Feinde heute. Und wir sehen wirklich auch das Vokabular. Im Alten Testament wird von einem Kampf gesprochen, den Kampf, den sie kämpfen mussten gegen ihre Feinde. Und auch hier im Neuen Testament haben wir das wieder, wir sollen kämpfen. Wir sollen unser altes Leben, unsere alten Leidenschaften, unsere Sünden abtöten. Zorn, Wut, Bosheit, Lügen. Das sind nur einige Dinge, die Gott nicht gefallen. Habsucht, sexuelle Unmoral, alle Formen des Götzendienstes, Streit. Und an diesen Kleinigkeiten sehen wir auch, da ist eine Steigerung drin. Es fängt mit Zorn an, es ist etwas in uns drin, das in uns brodelt. Und irgendwann wird es Wut, es kommt heraus. Andere Menschen sehen, was wir für einen Zorn noch in uns tragen. Dann folgt Bosheit, es können schon schlimmere Taten sein. Bis hin dann wirklich zu Lügen, dass wir dann auch uns verteidigen und sagen, ach, so schlimm ist es ja gar nicht, wir machen uns selber was vor. Und daran sehen wir auch etwas, daraus dürfen wir etwas lernen. Es fängt klein an. Die Kinder wurden von Israel damals in Ägypten geboren, aber sie waren nicht von Geburt an Sklaven. Und auch heute wir werden mit Sünde geboren, aber wir sind nicht Sklaven der Sünde, sondern Schritt für Schritt geraten Menschen, die Jesus nicht kennen, in diese Sklaverei der Sünde hinein. Es fängt in Gedanken an, aus Gedanken werden Worte, aus Worte werden Taten, aus Taten, die wir immer wieder wiederholen, werden wirklich Eigenschaften, Regelmäßigkeiten bis hin zum Charakter. Dass wirklich das, was uns als kleine Sünde angefangen hat, uns zum Charakter wird und in die Sklaverei der Sünde hereinführt. Gott macht Israel sehr deutlich, welche Konsequenzen es für Israel hatte, dass sie die Kanaaniter nicht vertreiben. Er wird die Feinde nicht mehr vor ihnen vertreiben und die fremden Götzen zu Fallstricken machen. Aber welche Konsequenzen hat es für uns heute als Christen, wenn wir weiterhin in Sünde leben oder Sünde in unserem Leben tolerieren? Zurück zu Richter 2. Wie reagiert Israel auf das Reden des Herrn? Es tut Buße. Es wendet sich Gott zu, sie stimmen ihm überein, sie argumentieren nicht mit Gott. Sie sagen, ja, du hast recht, genau so ist es. Das haben wir auch diese Woche gelernt. Wir können Gott nichts vormachen, er kennt unser Innerstes. Aber wir müssen immer wieder zu dem Punkt kommen und sagen, Gott, du hast recht, ja. Und umkehren, wir brauchen ein bußfertiges Herz, das sich immer wieder erneuern lässt. Und sie bringen Opfer. Hier wird nicht spezifiziert, welches Opfer es war, aber ich gehe davon aus, es war ein Sündopfer. Sie haben ein Tier gebracht, Blut ist geflossen und sie haben wirklich die Beziehung zu Gott wieder gesucht. Die Beziehung wurde durch das Opfer wieder möglich gemacht. Und dann geht es weiter. Sie dienten Gott bis zum Tod Josuas, aber sie vertrieben die Feinde immer noch nicht. Aus der Buße heraus, aus dem, was sie Gott gezeigt hatten durch ihr Opfer, folgten keine Taten. Sie haben immer noch die Kananiter toleriert. Die Frage ist, wie reagieren wir als Christen auf das Reden Gottes, wenn er uns durch seinen Heiligen Geist Sünde in unserem Leben aufzeigt? Machen wir einfach so weiter wie bisher? Oder macht uns unsere Sünde betroffen und tun wir wirklich Buße und kehren zu Gott um und sagen, Herr, verändere uns? Sind wir uns auch den Konsequenzen für unser Leben und andere bewusst? Bei Israel sehen wir dann, nachdem Josua tot war, sie vertrieben die Götzen und die Götzendiener nicht vollständig aus dem Land. Und sie machten sogar die Kananiter zu ihren Dienern. Sie haben sie zur Zwangsarbeit gezwungen. Übrigens, damit erfüllte sich der Fluch, den Noah über seinen Enkel Kanaan aus 1. Mose 9, Vers 25 gesprochen hatte. Da hatte er nämlich gesagt, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte, sei er seinen Brüdern, den Semiten und den Hamiten. Und die Israeliten, die waren Nachkommen der Semiten. Und hier erfüllt sich im Grunde, was Noah damals über seinen Enkel ausgesprochen hatte, nachdem sein Sohn ihn mit seiner Nacktheit, mit seiner Blöße gesehen hatte. Und wir sehen, es hat Auswirkungen, dass sie wirklich damals die Kananiter in ihrem Land gelassen hatten. Sie sind nicht zur Ruhe gekommen, sie erfahren nicht Gottes volle Verheißung. Und es hat Auswirkungen auf die nächsten Generationen. Noch als Christen müssen wir heute ab und zu uns durchs Leben quälen. Aber statt Sünde zu vertreiben, stehen wir auch heute noch in der Versuchung, uns diese Sünden auch nützlich zu machen, sie uns zu unseren Dienern zu machen. Dass wir sagen, na gut, wenn ich die Sünde nicht aus meinem Leben vertreiben kann, dann versuche ich noch irgendwas Gutes draus zu machen. Nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Aber so geht es nicht. Das möchte Jesus nicht. Jesus möchte uns in ein neues Leben, in unser verheißenes Land hineinführen. Dieses neue Leben beginnt mit der Neugeburt, mit unserer Rettung aus unserem Ägypten, aus unserer Finsternis. Und es geht irgendwann in die überirdische Ewigkeit über. Aber wir lesen in Johannes 5, Vers 24, da sagt Jesus, ja, ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, was der mir gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wir haben die Zusicherung, wir haben ewiges Leben, wenn wir unseren Herrn Jesus Christus im Glauben durch Gnade annehmen. Aber es geht weiter. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Das heißt, wenn wir von neuem geboren haben, wir haben diesen Schritt von Ägypten in das verheißene Land bereits getan. Das neue Leben beginnt bei unserer Neugeburt. Eine tolle Verheißung und Jesus Christus steht dazu. Er steht zu diesem Bund, zu dem neuen Bund, den er mit uns geschlossen hat. Und wer wirklich glaubt, dass Jesus seinen Retter angenommen hat, der hat aus Gnade ewiges Leben. Aber trotzdem leben wir noch in diesem Spannungsfeld zwischen dem Hier und Jetzt und der Ewigkeit von dem, was noch kommen wird. Wir hatten es auch diese Woche. Gottes Reich ist schon da. Es ist noch nicht sichtbar, aber es ist nicht von dieser Welt, aber wir können es im Leben eines Christen bereits sehen. Wir sind Erben Gottes, aber trotzdem noch nicht vollkommen. Das verheißene Land einzunehmen bedeutet nicht nur ewiges Leben bei Gott, sondern auch unser Leben hier im Jetzt. Das heißt nicht, dass wir neues Leben ohne Probleme haben werden. Wir werden leiden, wenn wir Jesus nachfolgen. Das sind wirklich die Kosten der Nachfolge. Also definitiv. Aber ich sage heute Morgen, leiden, weil wir zu bequem sind, Sünde aus unserem Leben zu bekämpfen und zu vertreiben, das ist nicht, was Jesus möchte. So lesen wir ab Richter 2, Vers 11, dass die Sünden sich auf die folgende Generation auswirken. Auch wenn Götzen tot sind und nichts für den Menschen tun können, haben sie trotzdem eine ungeheure Anziehungskraft. Und das dürfen wir nicht vergessen. Auch das fängt schon bei Kindern an, die wirklich sich damit hineinziehen lassen. Aber hier lesen wir auch, Gott ist unsere Sündhaftigkeit nicht egal. Gott hätte allen Recht gehabt zu sagen, ich schicke euch zurück nach Ägypten. Geht doch wieder zurück, ihr seid meines Landes, das verheißene Land, ihr seid nicht würdig. Aber das macht Gott nicht. Gott steht zu seinem Wort, er lässt sie im verheißenen Land. Und so schickt uns auch Gott heute nicht zurück in die Sklaverei der Sünde, sondern er sagt, ich werde an euch arbeiten, ich werde euch heiligen, dass ihr mir würdig seid. Und Gott wird zornig. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Denn das Gegenteil von Liebe wäre Gleichgültigkeit. Aber wir sind Gott nicht gleichgültig. Gott nimmt sich unserer an und er möchte uns verändern. Gott möchte, dass wir ans Ziel kommen. Wir haben es vorhin gehört, er ist der Beginn und das Ziel unseres Glaubens, der Anfänger und Vollender. Wir müssen Gott verstehen, ihm gehorchen und unterordnen. Gott will unsere Kämpfe kämpfen. Er steht an unserer Seite. Er möchte mit uns gemeinsam unser Leben neu gestalten. In Römer 13, Vers 12 und 13 lesen wir, darum sollen wir uns von allem trennen, was man in Dunkelheit tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt. Ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei. Waffen des Lichts, das sind unsere Waffen, mit denen wir unser verheißenes Land einnehmen können. Mächtige Waffen, das Wort Gottes. Es hilft nicht, wenn wir versuchen, Sünde abzustellen, sondern wir müssen wirklich die Wahrheiten aus dem Wort Gottes lebendig werden lassen in unserem Leben. Wir müssen es ergreifen, uns zu eigen machen. Weil wir kämpfen einen Kampf gegen übernatürliche Mächte, auch wenn wir in dieser irdischen Welt leben. Mit unseren eigenen Mitteln können wir Sünde nicht vertreiben. Wir müssen wirklich zu Gottes Wegen greifen. Das lesen wir in 2. Korinther. Natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken fangen und unterstellen sie Christus. Das ist die Lösung. Viele Kämpfe, die wir kämpfen, wir kämpfen sie in Gedanken. Vielleicht sehen die Menschen um uns herum auch nicht mit, womit wir kämpfen. Aber diese Gedanken, sie können uns kaputt machen. Manchmal erscheinen sie mächtiger als wir selbst. Wir machen uns oft Sorgen, dass wir etwas verlieren könnten, dass etwas kaputt geht in unserem Leben, dass wir krank werden. Und Menschen, auch Christen, haben teilweise noch Angst vor dem Tod. Aber diese Kämpfe können wir gewinnen, wenn wir auf unseren Retter Jesus Christus besinnen. Und das lesen wir auch am Ende dieses Textes in Vers 16. Es bleibt nicht bei Gottes Zorn, sondern er schickt einen Retter. In einer anderen Übersetzung heißt es, da ließ der Herr Richter auferstehen, die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Israel wurde von innen heraus beraubt, später auch wieder von außen. Und oft ist es so auch bei uns, dass wir von innen erst zerfressen werden, dann auch von außen angegriffen werden und für vieles sind wir selbst verantwortlich und nicht andere. Wir suchen immer andere Gründe, aber wir müssen auf uns schauen und sagen, was haben wir dazu beigetragen. Den Israeliten schickt Gott die Richter, später Könige, aber auch alle diese waren unzureichend. Und auch nur ein Ausblick auf den Messias, auf den wahren Retter, der auch für Israel kommt. Heute wissen wir, Jesus Christus ist der einzige Retter, ein für allemal. Es gibt keinen anderen Retter, nur er kann uns befreien von der Sünde. Und zu ihm können wir auch jederzeit mit unserer Sünde wieder hinkommen. Als Christ ist es noch weiter möglich zu sündigen, aber wir sollen nicht mit der Sünde leben, wir sollen nicht in der Sünde wandeln. Sünde soll unser Leben nicht bestimmen, sondern Jesus Christus. Aber wir müssen uns entscheiden. Nehmen wir den Kampf mit der Sünde in unserem Leben auf oder tolerieren wir wie die Israeliter, die Kanaaniter in unserem Land. Auch wenn unser letztes Ziel die Ewigkeit ist, so können wir uns trotzdem schon in diesem irdischen Leben darauf vorbereiten. Wir müssen unser Leben nicht unnötig schwer machen, nicht schwerer machen als nötig. Lass uns also gemeinsam, auch in Gemeinschaft, danach streben, die Verheißung Gottes anzunehmen. Israel war nicht geprägt von Einzelkämpfern, sondern es war eine Gemeinschaft, ein Volk. Und so stehen wir auch als Gemeinde heutzutage zusammen und können auch miteinander die Sünde in unserem Leben bekämpfen und siegreich davonziehen. Besonders wenn wir schon lange im Glauben stehen, werden wir manchmal nachlässig. Wir nehmen manche Dinge nicht mehr so genau. Aber wir haben eine gute Nachricht. Evangelium heißt nicht gute Nachricht für einen Tag im Leben, an dem wir zu Gott umkehren, sondern Evangelium ist gute Nachricht für jeden Tag. Wir sollen wachsam sein und zielstrebig unserem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Er geht voran, wir sind seine Nachfolger. Er kämpft unsere Kämpfe und wir dürfen wirklich mit ihm den Sieg eines Tages in Fülle erleben. Ich möchte schließen noch mit einem Gebet. Es sind zwei Verse aus Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg.